Wir wollen ein Wort Gottes aufschlagen, und zwar als das Textwort für heute. Wir gehen aus von Römer 2, Vers 9b. Römer 2, Vers 9b. Das ist praktisch der Ausgangspunkt unserer heutigen Betrachtung, wo es heißt, sowohl den Juden zuerst als auch des Griechen. Mit Gewissheit könnten wir in einer größeren, erweiterten Palette diese Aussage des Wortes Gottes betrachten, in die einzelnen, verschiedensten Richtungen zugleich. Nun, dieses verlesene Textwort, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen, bringt Juden und Griechen im Neuen Testament genau 14 Mal, aber nur einmal umgekehrterweise Griechen und Juden, in Kolosser 3, Vers 11. Wir können aus zeitlichen Gründen nicht näher darauf eingehen, warum die Juden genau 14 Mal so oft als die Griechen zuerst genannt worden sind, ist, weil die Juden in einer weit größeren Verantwortung standen als die Griechen. Die Bibel sagt, das Heil kommt aus den Juden. Die Zahl 14 bedeutet Dienst. So finden wir die Erstbenennung der Juden hier zum Segen wie auch zum Fluch. Gericht und Züchtigung, den Juden zuerst als auch den Griechen. Damit betrachten wir die Verantwortung der Heiden, der Nationen in den sieben Abschnitten oder sieben Zeiten nach Daniel 4. Das soll uns heute Einblicke gewähren, und es ist vonnöten, dass der Herr uns Licht gibt über alles Gottes Wort. Wir schlagen dazu Daniel 4 auf und lesen dort den einen Vers 16. Da heißt es, sein menschliches Herz werde verwandelt in das Herz eines Tieres, ihm gegeben, und sieben Zeiten sollen über ihm vergehen. Diese sieben Zeiten sollen uns heute beschäftigen, und wir möchten wissen, was Gottes Wort darin meint. Dieser Ausdruck sieben Zeiten bringt dieses Kapitel in Daniel 4 in Vers 16, Vers 23, Vers 25 und Vers 32, also viermal. Viermal. Was bedeuten die sieben Zeiten, von denen hier geredet ist, mit denen wir uns heute beschäftigen dürfen? Das vierte Kapitel von Daniel hat eine ganz wichtige Mitteilung, die sich besonders um, wie es darin geschrieben steht, um Nebukadnezar dreht. Nebukadnezar war der König von Babel und stellt mit seiner Herrschaft und seinen Untertanen die Nationen dar. Auch ist er der erste Vertreter der Herrschaft von den Zeiten der Nationen. Wir kommen im Verlaufe der Stunde noch darauf. Darum hatte Gott ihm eine ausnehmende Macht gegeben, die Zeit der Nationen zu beginnen. Seine Macht aber brachte ihm, dem König von Babylon, zu Hochmut und Vermessenheit. Was besonders in diesem Kapitel 4 zum Ausdruck kommt. Der Mensch in Verbindung mit Sünde ist nicht in der Lage, die Macht, wie bei Nebukadnezar, in Demut und Niedriggesinntheit zu verwalten. Der Mensch in Verbindung mit Sünde kann dies nicht. Die Bibel erklärt es in dem Kapitel Vers 10 und Vers 20 bis 22. Mit dem Wuchse eines hohen Baumes in Verbindung mit dem Traume, der voranging. Dieser stolze Baum ist ein Symbol der Macht. Daher gibt Gott den Befehl, dass der Baum umgehauen werde. Nur mit einer Einschränkung, Vers 15, soll der Wurzelstock in der Erde verbleiben. Bis, jetzt kommt ein prophetischer angekündigter Zeitpunkt, bis die sieben Zeiten über ihn vergangen sind. Wir wollen also heute wissen, was die sieben Zeiten sind. Was sind die Zeiten je dieser sieben? Und worin ist zu erklären? Und weil uns die Schrift nur eine einzige Mitteilung macht, die wir in Kapitel 7, Vers 25 finden, so haben wir es mit den sieben Zeiten, mit sieben Jahren zu tun. Eine Zeit ist ein Jahr. Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit. Es waren 3,5 Jahre, das war die eine Hälfte der 70. Jahrwoche. Interessant ist, dass das chaldäische Wort für Zeit mit Jahr übersetzt werden muss. Auch interessant. Daher soll der König Nebukadnezar sieben Jahreszeiten im Gericht Gottes sein. Das ist zunächst die Aussage, die prophetische Aussage der Heiligen Schrift über Nebukadnezar und seinem Volk. Denn auch dann, wenn das Gericht vornehmlich, also primär diesen König Nebukadnezar betraf, so betraf es indirekt doch auch das Volk. Denn sie hatten diesen König für sieben Jahre nicht. Daniel, der Mann Gottes, hatte den Traum gedeutet. Obgleich der König alles wusste, was über ihn in seinem Stolze, in dem er lebt, kommen würde, demütigte er sich nicht. Ein Jahr hatte der gnädige Gott ihm für die notwendige Demütigung Zeit gelassen. Vers 29. Ein Jahr, 12 Monate. Er sollte Buße tun. Das hat er aber nicht gewollt. Und Geschwister, wenn wir die Buße nicht wollen, dann werden wir auch nie in eine gottgemäße Buße kommen. Wir werden sie nur dann erleben, wenn wir sie wollen und suchen, wenn wir darum bitten von Herzen. Der Herr hatte ihn gewarnt. Nebukadnezar wusste alles. Denn Daniel hatte ihn alles gedeutet. Aber er tat, dieser König zu Babel, wie es recht war in seinen eigenen Augen, wie es in seinem eigenen Gedankengut richtig sein sollte. Er frug nicht danach, dem Schöpfergott zu entsprechen. Warum nicht? Weil er voll Hochmuts war, dieser König zu Babel, dem die Zeit der Nationen zu beginnen anvertraut war. Weil er in solch einem Hochmut lebte, darum sah er Gott gar nicht. Er sah Gott gar nicht, der zu ihm geredet hatte. Er sah nur sich, dieser hochgeschossene Egoist. Hochmut ist eben eine Eigenschaft, bei der oder wobei man nur sich selbst und die eigene Ehre sieht. Das ist Hochmut. Aus dieser giftigen Wurzel kommt dann der Eigenwille. Der Eigenwille kommt nicht aus der Luft, wie wir das zum Beispiel in der Bauchemie haben. Das sind Verbindungen, die sich niederschlagen aus der Luft. Wir haben Salpeter in der Luft und der fliegt durch die Luft an. So ist es nicht hier. Ich wollte das nur sagen. Er kommt aus einer Wurzel. Der Eigenwille kommt aus der Wurzel des Hochmuts. Wenn du Eigenwilligkeiten hast, darfst du wissen, woheraus dieser Eigenwille kommt. So trieb ihm sein Stolz, auf dem königlichen Palaste zu Babel. Er lief draußen auf der oberen Veranda umher. Er lief umher, weil er stolz war. Und dieser Stolz sollte jetzt genährt werden, damit neuer Hochmut ihn, den König zu Babel, belebe. Und weil ein Hochmütiger nur sich und seine eigene Sache sieht, sehen wir den König in Vers 30. Seine Worte sind: Ist das nicht die große Babel, welches ich, sehen wir nur, wo das Ich steht, erbaut habe durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit. Das muss ein Genuss gewesen sein für den König zu Babel. Eine Selbstbestätigung, wie wir es nur in der Finsternis kennen. Aber welch eine Entziehung der Macht und Ehre einem lebendigen Gott, der zu ihm geredet hat in Gnaden, durch einen Traum, welchen auch der Mann Gottes Daniel deuten durfte, welchen stolzen Mann Gott in Gnaden auch 12 Monate von Überlegungen geschenkt hat, Zeit gegeben hat, Buße zu tun. Das ist also ein hoher Baum, der ging bis an den Himmel. Ein Stolz, der bis an den Himmel ging. Nun, vielleicht geht deiner nur bis unter die Wolken, aber weißt du, dann kommt auch viel solches Zeugs zur Unehre Gottes hervor. Wie wir sehen, gibt sich der König selbst die Ehre und erwähnt seine eigene Herrlichkeit. Das sind schon Dinge. Und darin nimmt er Gott die Ehre und verleugnet seine Gottesherrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes hat er angetastet, dieser Kerl. Wollen wir mal sehen, was Gott macht mit einem, der seine Herrlichkeit antastet. Und Geschwister, Jeder, der sein Leben nicht Christus übergibt, steht in diesem Zustand, sich an Gott und seiner Herrlichkeit am Tage 24 Stunden zu vergreifen. Wir wollen das so sehen. Bei der Betrachtung dieser Worte zeigt uns die Heilige Schrift die Selbstehre und die Selbstverherrlichung Satans nach Jesaja 14, Vers 14, wo der Böse einmal sagte, da kommt auch wieder das Wort Ich, nur noch in einem höheren Konzentrat vor. Das ist ja jetzt auch der Big Boss, der jetzt redet von der anderen Fakultät. Er fängt an mit den Worten, wie Gott sie bedient im Alten Testament, auch im Neuen Testament. Ich bin! Das ist die Tatsache des heiligen Gottes. Also fängt der Gegenspüler an, ich will! Er ist nicht. Er will nur. Dieser nachgemachte Ich. Der Eigenwille, ich will. Verstehen wir jetzt die Zusammenhänge, wo sie herkommen? Auch in unserem Leben. Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Im gleichen Kapitel 4, Vers 4 von diesem Jesaja wird im Schattenbild vom Königtum Babels geredet. Vom König und Königtum Babels. Das ist das Schattenbild auf den Satan. Der Ich, der nachgemachte Ich. Das stolze Reden des Königs Nebukadnezars war also die selbstherrliche Art Satans. Und darum musste Gott diesen hochgeschossenen Baum fällen. Alles, was sich sucht, sucht, sich ehrt und sich selbst herrlich machen will, ist immer Satan. Immer, ohne Ausnahme. Egal, ob der Stolz im Teufel, im König Nebukadnezars oder in uns ist. Die Quelle ist immer die gleiche, ob's Eigenwille, Stolz und Hochmut ist. Es hat einen Ursprung. Es kommt aus dem nachgemachten Ich. Selbst in der Versuchungsgeschichte Jesu, in Lukas 4, Vers 6, da sagt der Feind, dass er alle Macht und Herrlichkeit dem Herrn geben will. Jetzt haben wir wieder diese Aspekte. Und zwar, wenn er ihn anbeten würde. Ich meine, wir können darüber lachen, weil es lachhaft ist. Und dennoch ist es ernst. Der erste Mensch kam auch in die Versuchung. Und viel. Der Mensch von der Erde. Viel. Der zweite Mensch geriet wieder in die Versuchung. Der Mensch vom Himmel. Und viel nicht. Warum? Weil er ganz auf Gott geworfen war. Weil er sich in die völlige Abhängigkeit zu Gott begeben hatte. Welch eine Vermessenheit liegt zugleich in der Gewalt und Herrlichkeit des Teufels. Dass der Herr Jesus in Wirklichkeit, obgleich es eine Versuchung war, nicht in eine solche Versuchung kam, das ist auch klar. Das ist uns allen klar. Es ist aber vollendeter Hochmut, sowie auch aller menschlicher Stolz dazugehört. Nur Irre können sagen, dass ein Kind Gottes nicht stolz sein kann. Nach Vers 31 war das Wort noch in seinem Mund, dass er stolzerweise in Selbstherrlichkeit und Selbstverehrung geredet hat. da antwortete Gott vom Himmel herab. Und zwar, das Königtum ist von dir gewichen. Das war die Antwort Gottes nach 12 Monaten. Da war der Glanz, die Gewalt, die Ehre und die Herrlichkeit für Nebukadnezar vorbei. Da war er gleich seinem Vater des Hochmuts gefallen, war fallsüchtig geworden. Und das ging alles ganz plötzlich. Noch war das geredete Wort in seinem Munde, als er fiel. Da kam das Gericht. Da war's noch in seinem Munde. Geschwister, wir haben mehrere Aussagen im Worte Gottes. Ich denke da an die Israeliten, die sich da in unfeiner Art gegen Mose und Gott wandten in der Wüste. Und da lesen wir noch war das Erste im Munde, und kaum hatten sie es in den Mund genommen, und da war das Gericht Gottes schon da. Erinnert uns dies nicht auch an Satan, als sein Hochmut Höchstform annahm? Da sagt die Bibel Gottes Wort: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? War eben auch gefallen. Er war zwar nur gefallen, aber was bedingt und was beinhaltet alles ein Gefallensein vor Gott? Der Jesus war Zeuge hiervon und redet in Lukas 10, Vers 18 und sagt: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also fiel auch der Nebukadnezar. Das sind Gottes gerechte Gerichte gegen Stolz, Hochmut und Eigenwillen. Die Erniedrigung in Vers 32 zeigt, wie Gott die Sünde sieht. Von Menschen ward dieser König ausgestoßen. Vom königlichen Palast zu den Tieren des Feldes als Wohnung erkoren. Vom Königsmahl zum Kraut der Tiere. Und zwar heißt es, wie es die Rinder fressen. Das war jetzt dem König Nebukadnezar beschieden. Wann? Im selben Augenblick. Er hatte das letzte Wort noch in seinem Munde. Wie lange? Bis 7 Zeiten vergangen sind. Warum? Bis er erkennen soll, weil er es in den 12 Monaten nicht erkannt hat, wird Gott ihm und wird von Gott her ihm 7 Zeiten gegeben. Er soll erkennen, dass Gott über die Menschen herrscht. Und der Herr verleiht das irdische Königtum, wem er will, nicht ich will, wem er will. In demselben Augenblick wurde das Wort als ein Gericht Gottes an ihm vollzogen. Da verlor er als erstes den Verstand. Das ist schon interessant. Anstelle der Haare wuchsen ihm Federn wie die der Adler an seinem Leibe. Seine Nägel wuchsen wie Vogelkrallen. Es muss also ein tolles Tier gewesen sein, was da durch die Gegend schlich. Auf seinem Leibe regnete es. Vers 33. Also vom Tau des Himmels, das ist der Regen, wurde er benetzt anstelle seiner Badeanstalt.
Soweit hat's Nebukadnezar gebracht. Wie lange? Bis die sieben Zeiten, die sieben Gerichtsjahre vergangen waren. Weil im Traum gesagt war, Vers 15, doch seinen Wurzelstock lasset in der Erde, kam nach den sieben Zeiten am Ende dieser Tage, Vers 34, sein Verstand wieder. Daraufhin erhob er seine Augen zum Himmel. Da erkannte er und sah das Federvieh und pries den Gott des Höchsten. Und dann verherrlichte er ihn. Er verherrlichte nicht mehr sich, sondern Gott. Er gab Gott die Ehre, weil er es in den 12 Monaten versäumt hatte, musste er 7 Zeiten des Gerichts an sich übergehen lassen. Und als sein Verstand wiederkam, Vers 36, da wurde er wieder in den Stand des Königs eingesetzt. Und darum gibt er in Vers 37 dem König des Himmels Recht. Nicht mehr sein eigenes Recht suchend, weil seine Werke, die Werke des Gottes des Himmels, Wahrheit sind. Und dann verurteilt er seinen Stolz, hier die erwähnte Höffart. Das ist der Hochmut. Mit Nebukadnezar hatten also die Zeiten der Nationen begonnen, von denen wir in Lukas 21, Vers 24 lesen. Gott hatte die Herrschaft in die Hände der Menschen gelegt. Zeit der Nationen. Dieser Mensch, der diese große und gewaltige Verantwortung in die Hände gelegt bekam, erwies sich als unfähig zur Regierung über die Erde. Er war nicht fähig dazu. Zuvor hatte Gott über viele Jahrhunderte die Geschicke selbst inmitten Israels gelenkt. Der Thron Jahwes stand in Jerusalem. Und die Wolke der Herrlichkeit hatte den Tempel erfüllt. Dabei war Israel das Zentrum und die Völker gruppierten sich um das Gottesvolk, wie es in 5. Mose 32, Vers 8 genannt ist. Aber Israel hörte nicht auf seine Gebote. Darum musste erst Israel und dann Juda in die Gefangenschaft geführt werden. Und darum verließ die Wolke der Herrlichkeit den Tempel. Das lesen wir in Jesaja 9, Vers 3 oder Kapitel 10 des Jesaja, Vers 4 und Vers 8. Wie auch in Kapitel 11, Vers 23. Es war ein großer Wendepunkt in der Geschichte Israels. Dieser Wendepunkt war eingetreten. Vom Zeitpunkt der babylonischen Gefangenschaft an regierte Gott nicht mehr von dem irdischen Throne aus über die Erde, sondern vom Himmel her. Und dafür gab Gott Macht, den Menschen hier zu regieren. Ein Auftrag Gottes von Helligkeit und Schöne, aber der Mensch in der Abhängigkeit der Sünde nicht geeignet. Der Herr will uns solches zeigen, dass der Mensch ohne Gott nicht lebens- und schon gar nicht regierungsfähig ist. Darum gab Gott Herrschaft und Verantwortung dem, der als Zuchtrute für Juda und Jerusalem bestimmt war, Nebukadnezar, den Menschen, König der Erde zu sein. Das war der Anfang der Zeit der Nationen, von der Gottes Wort hier in Lukas 21, Vers 24 redet. Dieser Zeit, der Anfang, der nun bald dem Ende entgegengehen soll in unseren Tagen, um die Herrschaft in Gerechtigkeit auf Erden auszuführen, wird der Messias kommen und als der wahre König in Frieden und Segen regieren. Weil Menschen nicht gerecht regieren können, soll der Sohn des Menschen kommen, und zwar so, wie geschrieben steht. Die Wolke der Herrlichkeit wird dann wieder in dem neuen Tempel einziehen, lesen wir in Hesekiel 43, Vers 2. Dann wird die Wolke der Herrlichkeit wieder in Jerusalem gefunden werden. Dann liegt das Gericht an den Nationen hinter ihnen. Wir erkennen also, dass die sieben Zeiten oder sieben Jahre für Nebukadnezar aber auch noch einen tieferen Sinn umschließen. Diese sieben Zeiten, diese sieben Jahreszeiten. So ist die Zeit der Nationen von dem König Nebukadnezar bis in die heutigen Tage eine Siebenzeitenzeit. Rein prophetisch, die Vorerfüllung in den Zeiten und beginnend Nebukadnezars und abschließend in unseren heutigen Tagen. Das, was bis heute herrscht, ist Hochmut und Vermessenheit gleich dem ungezüchtigten Nebukadnezar. Der Mensch, den Gott einstmals aufrecht geschaffen hat, davon redet Prediger 7, Vers 29, damit er zu Gott emporblicken kann, hat er den Menschen aufrecht geschaffen, neigt der Sünde wegen sein Haupt dem Boden zu, wie das Tier, das keine Hoffnung und Verheißung hat, in Unkenntnis des Höchsten. Das heißt, auch Nebukadnezar musste zu solch einem Tier geformt werden, als ob es keinen Verstand habe. Das ist der Nationenweg. Sieben Zeiten umschließen ihn viermal in Daniel 4, was wir dort finden. Und damit wenden wir uns vom Gericht der Nationen ab und wir sehen das Gericht Israels und schlagen dazu 3. Mose auf, in 3. Mose 26. Da lesen wir in den Vers 18, 3. Mose 26, Vers 18. Und wenn ihr auf dieses hin, was Gott geredet hat, mir nicht gehorchet, so werde ich euch siebenmal züchtigen wegen eurer Sünden. Soweit. Wenn ihr mir nicht gehorchet, so werde ich, spricht der Herr, euch siebenmal mehr züchtigen, wegen eurer Sünden. Bezeichnend ist das siebenfache Gericht an Israel an vier Stellen in diesem Kapitel. In Vers 18, in Vers 21, in Vers 24 und Vers 28. Wieder vier Erwähnungen
der sieben Gerichtszeiten. In Vers 18 will Gott züchtigen, Vers 21 schlagen. Vers 24 will Gott schlagen und in Vers 28 züchtigen. So wie der stolze Baum Nebukadnezars umgehauen wurde, so ist auch der Feigenbaum Israels nicht mehr. Der Fluch hat ihn verzehrt. Warum? Wegen Ungehorsam. In dem Kapitel 26 finden wir das erste Mal in Gottes Wort, das uns in Vers 19 genannt wird, das Wort Hochmut. Das ist in der Bibel, in Gottes Wort, das erste Mal hier an dieser Stelle genannt. Hochmut hat die Nationen zu Fall gebracht und das Gericht herbeigeführt. Genauso kommt Israel wegen Hochmut zu Fall ins Gericht. In der Fußnote lesen wir in der Elberfelder in Verbindung mit Hochmut das Wort Stärke. Das ist interessant. Stärke und Herrlichkeit in eigener Sache brach dem Nebukadnezar einstmals, brach ihn auseinander. Hochmut und Stärke in Selbstherrlichkeit hat Israel gebrochen. In Daniel 4, Vers 15 sollte der Wurzelstock des Nebukadnezars verbleiben, damit nach Buße der Nebukadnezar wieder aufgerichtet werde. In Jesaja 6, Vers 13 soll, wenn Israel gefällt ist, heißt es dort, wenn der Baum gefällt ist, ein Wurzelstock bleiben. Das ist der Wurzelspross aus dürrem Erdreich, von dem der gleiche Prophet in Kapitel 53 dann redet, der in Christus offenbart ist und im Überrest Israels nach Buße neue Segnungen und neue Belebung empfängt. Israel steht noch die 70. Jahrwoche bevor. Es sind 7 Wochen Gerichts, in Züchtigung und geschlagen werden. Sagt, warum können wir uns so wenig unterordnen? Die Nationen unter der Leitung des Nebukadnezar vermochten es nicht. Die Israeliten unter der Leitung des lebendigen Gottes vermochten es nicht. Wisst ihr, warum wir so wenig uns unterordnen können, weil wir unseren Hochmut lieben. Wir entziehen die Liebe dem lebendigen Gott und geben sie uns im Bilde des Nebukadnezars, des Königs von Babel. Wir entziehen sie gleich der Israeliten, die sich selbst dienten in Eigenwillen und Hochmut. Und Gott musste die Wolke der Herrlichkeit entziehen, die einstmals in Jerusalem Wohnung bezogen hatte. Weil wir den Hochmut lieben, auf dem Gericht angekündigt steht, darum lieben wir ihn. Das heißt, wir lieben uns mehr als den Retter unserer Seelen, Jesus.
Also kommen auch wir ins Gericht. Jawohl, sagt die Bibel.
Aber da hat sich einer gefunden, der für uns sich hat in den Riss gestellt und hat für uns das Gericht auf sich genommen, damit wir gerichtsfrei ausgehen würden. Darum sagt das Wort Gottes in Johannes 5, Vers 24, wer an ihn glaubt, kommt nicht mehr ins Gericht. Wir danken dem Herrn Jesus Christus sehr, dass er bereit war für uns, dieses Gericht auf sich zu nehmen. Denn im Gericht kommen letztlich alle Menschen um, die nicht versöhnt sind und den Weg der Versöhnung auch wirklich gehen. Und da möchte das Wort Gottes an unsere Herzen appellieren, allen Eigenwillen, der in konträrer Weise zu den übrigen steht, abzulegen, damit wir wieder Segnungen empfangen aus der Gemeinschaft des Königs der Könige. Jesus ist sein Name. Daher wollte uns an diesem heutigen Sonntag hier zeigen, damit wir mehr geistliches Verständnis lernen, was die sieben Zeiten beinhalte, wovon Gottes Wort hier redet. Und nun haben wir heute gehört, dass Gott für die Nationen sieben Zeiten bestimmt hatte, die viermal, vier ist die Zahl Welt, die viermal erwähnt sind, für die ganze Welt heißt es Gericht. Und er hat Israel siebenmal Züchtigung und geschlagen werden angekündigt, viermal erwähnt in diesem 3. Mose 26. Und der Herr hat vielmals uns gewarnt und er hat einmal nur das Erlösungswerk vollbringen brauchen, weil es so vollkommen war, dass es keiner Wiederholung bedurfte. Glaubst du an diesen Jesus von Nazareth, den Verworfenen, dann darfst du wissen, dass Christus deine ihm bekannten Sünden vergeben hat, dass er dich angenommen hat, und du darfst ihm dankbar sein, darfst in Gemeinschaft mit ihm gefunden werden, ihm zur Ehre leben, denn bald kommt er. Und er hat angekündigt, und mein Lohn mit mir. Amen.